Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Felice Meer.
Hallo Hanna.
Thema heute ist das Alter, denn wir haben eine Nachricht bekommen von Claudia und die Nachricht lautet: Ein Thema, das mich beschäftigt, ist als Dis-Betroffene das Alter. Ich kenne leider keinen, der mein Körperalter 60 hat. Es wird schwierig, wenn man altert und innen Ende 20 ist. Das ist verstörend und sehr schambehaftet. Mich würde interessieren, wie andere ältere Disler damit umgehen und was sie in Bezug auf das Alter belastet. Vielleicht wäre das ein zukünftiges Thema. Viele Grüße, Claudia. Ja, es ist jetzt ist Zukunft.
Genau, die Zukunft ist genau jetzt. Und Claudia, fangen wir mit einem Outing an. Ich oder unser Körper ist exakt 60 Jahre alt. Also wir kennen uns zwar nicht, aber wenn du hier den Podcast hörst, dann hörst du von einer 60-Jährigen. Und es ist nicht leicht, das auszusprechen, aber ja, wir sind hier.
Warum eigentlich?
Ja, das kann man sich
fragen. Liegt es daran, dass ich erst 40 bin?
Ja, lustig, ne? Hanna, ihr sagt, ihr seid 40 und denkt, hä, wieso denn? So seht ihr doch gar nicht aus. So. Und dann sagen Leute, ja, es ist nur eine Zahl. Der Punkt ist, dass sich mit dieser Zahl natürlich ganz viele Bilder verbinden. Also wenn ich in einer Zeitung lese, eine 60-jährige Radfahrerin wird angefahren, dann habe ich das Bild, dass sie auf ihrem E-Bike mit ihrem Einkaufskorb vorne in der Tasche und vielleicht noch Kopftuch da durch die Gegend radelt. Und wenn ich dann sozusagen uns sehe, wenn wir durch die Stadt fahren auf dem Fahrrad, sieht das anders aus. So,
also okay, aber warte, das heißt ja, du hast Vorurteile oder eine bestimmte Vorstellung davon, was 60 bedeutet.
Definitiv.
Und obwohl du das ganz anders machst, verändert sich das Bild davon nicht?
Nee. Also. Ja.
Okay.
Was würdet ihr euch, also was habt ihr für eine Assoziation, wenn ihr so eine Meldung lest, so völlig anonym? 60-jährige Autofahrerin hat die Kurve nicht gekriegt oder so? Was taucht bei euch da für ein Bild auf?
Ich denke an eine Person, die einen Helm auf hat, eine Jeans anhat und aber unten auch diese Klipse, damit sich die Hose nicht verheddert. Und hinten so ein komisches Körbchen, wo dann so eine einigermaßen unpraktische Handtasche oder ein sehr funktionaler kleiner Rucksack drin ist. Das, ja.
Okay.
Ich denke an eine aktive Person, die auf Sicherheit achtet und von der ich jetzt auch nicht denken würde, dass sie sehr schnell unterwegs ist. Und ich würde denken, dass die Wetterverhältnisse nicht gut waren.
Aha, okay.
Also
kommt der Wahrheit näher als mein Bild, ne? Aber mit dem Langsamfahren, nein. Helm, ja. Aber komische Tasche hinten drin, nein. Ja, aber wir haben natürlich Bilder, so, ne?
Ja. Okay, aber, und das macht es dir schwer, oder das macht es für dich zum Outing so, dich hier hinzustellen und zu sagen, ja, ich bekenne, ich bin 60.
Ich bekenne.
Als könntest du irgendwas dafür.
Ja.
Oder als,
nein.
Also das ist ja irgendwie.
Also ich meine, ich glaube, da können wir dann aber auch wirklich einsteigen, weil dass das also von uns so extrem wahrgenommen wird, hat, also glaube ich, schon tatsächlich was mit der Dis auch zu tun, mit den verschiedenen Leuten, die wie anders und so gesehen werden wollen, die sich möglicherweise auch gerne dahinter verstecken, wenn sie halt anders wahrgenommen werden oder das auch pushen oder so. Also ich glaube, das ist dann schon ein Konglomerat. Also es ist, ich glaube, diese ist ja im Prinzip eine Eitelkeit, die dahinter steckt. Das ist gar nicht so der Punkt. Das ist, würde das jetzt nicht abstreiten, aber ich glaube nicht, dass das das Entscheidende ist bei der Geschichte. Also, weil da kommt so viel durcheinander, wenn wir jetzt über Alter reden. Das hat nicht nur was mit mir zu tun, die da irgendwie radelt und vielleicht in der Zeitungsnotiz, die offensichtlich nicht auftaucht, die 60-Jährige, die rumgekarrt wurde, so. Ne, dass das Bild vielleicht differiert von dem, die da wirklich umgekarrt wurde. Obwohl sie einen Helm auf hatte, ehrlich gesagt, Hanna. Ja. Ja, und wie ist es für euch, wenn ihr jetzt 40 werdet?
Also ich habe gerade, was mein Körperalter angeht, so den ganz spezifischen Rahmen, dass wir hier in der Kinderwunschbehandlung sind. Und da das Alter eine ganz erhebliche Rolle spielt und ich dann ja natürlich die ganze Zeit denke, oh, scheiße, ich bin 40, scheiße, ich bin 40, weil ab dann die Fertilitätsrate einfach total sinkt oder signifikant sinkt, nicht total, aber signifikant. Und das ist jetzt aktuell so der Punkt, aber ich glaube, wenn das jetzt gerade nicht wäre, wäre das für mich genauso wie als ich 30 wurde oder als ich 20 wurde, eher so ein Ding von, boah, krass, ich habe es bis hierhin geschafft. So. Weil ich als Jugendliche von zwei Personen gehört habe, dass das ein Wunder wäre, wenn ich überhaupt 18 oder 30 werde. Dann, also einmal als Jugendliche und einmal als junger Erwachsener habe ich das gehört. Und das war so, dass ich dann immer dachte, ich werde nicht alt, ich werde das nicht schaffen oder mein Leben ist bedroht durch mich selbst sozusagen, auch noch doppelt und das dann eben so konkretisiert mit so einem, ja, mit so einer Zahl. Aber ansonsten ist das für mich überhaupt nicht mit, für mich ist Altsein überhaupt nicht negativ bewährt, also belegt, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde alte Menschen interessant. Ich finde eigentlich immer interessant, was sie mitzuerzählen haben und zu teilen haben oder welche Perspektive sie mitbringen aufgrund ihres Lebenshorizonts. Ich verstehe mich auch oft besser mit Menschen, die älter sind. So. Also für mich ist das nicht so ein Bekennerding und auch nicht so ein Schamding oder belegt mit irgendwas Negativem. Ich kann jetzt nicht behaupten, ich werde gerne alt, weil ich auch merke, oh, es verändert sich irgendwie doch ganz schön viel und nicht alles zum Positiven. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es irgendwie doof finde oder peinlich oder irgendwie verschweigen möchte oder irgendwie so. So, das ist meine Haltung.
Also ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, als wir 40 geworden sind und von überall von außen kam, oh, macht dir das nichts aus oder ist es nicht furchtbar oder so. Und da waren wir an so einem Punkt, dass wir halt irgendwie dachten, nee, jetzt wollen wir ja noch mal richtig starten. So, also
Ja.
das war
Ja, und ich denke das auch immer.
ja.
Ey, es gibt Studiengänge für Leute ab 50, es gibt alles Mögliche ab 60, selbst. Also ich meine, Rente ist jetzt mit 67, also kann es ja noch nicht. Da ist ja schon die Logik drin, es kann ja nicht sein, dann, also unabhängig davon, dass das ein ganz schön hohes Alter ist, dass man arbeiten soll, Vollzeit, aber das heißt ja schon, es ist überhaupt nichts vorbei. Also es ist ja überhaupt, also es passiert doch nichts, nichts Schlimmes. So, warum sollte das schlimm sein? Ganz komisch.
Naja, mit 40 haben wir es halt noch nicht so gemerkt. Ich meine, ihr habt jetzt die Sache mit der Kinderwunschbehandlung. Das stellt die Sache natürlich in einem völlig anderen Licht dar, ne? Also das,
Ja.
wir hatten mit 40 halt ja tatsächlich, Kinder waren, naja, die waren halt schon mittelgroß so, ne? Und Therapie hatten wir erstmal so weit abgeschlossen, dass wir dachten, jetzt können wir wirklich leben und beruflich wollten wir auch neu starten. Das war schon eine andere Hausnummer als jetzt, wo wir das natürlich körperlich ganz anders merken auch, ne? Also, ich meine, wir sind wirklich, wirklich, wirklich fit. So, ne? Also, man muss schon fit sein, um 3 Monate durch die Gegend zu laufen. Und trotzdem merken wir, dass da was nicht unbedingt besser wird oder man noch mehr dafür tun muss. So, ne? Also, das schon auf jeden Fall. Und das geht natürlich dann sehr in gegenläufig zu dem, was andere ins wollen oder können oder machen wollen, für die das vorher weder, für die vorher der Körper kein Hindernis war und das jetzt langsam wird. Also ganz unabhängig von Außenwahrnehmung, die da natürlich dann auch nochmal eins draufsetzt mit Mütze. Also wir hatten zum Beispiel, also wir sind jetzt nochmal kurz spazieren gegangen und haben dann so drüber nachgedacht, dass wir halt so mit um die 40 konnten ein paar Innenpersonen oder speziell eine so richtig Pubertät nochmal nachholen, ne? Und das ging. Also da, wo wir dann irgendwie zu Partys waren, wo man nochmal vielleicht 10 Jahre abzieht, sozusagen, weil die sowieso jünger wirken, konnten wir das richtig leben, so, ne? Und das Thema ist jetzt auch durch. Gott sei Dank, Vorteil von Alter. Mhm. Aber jetzt könnten wir das nicht mehr machen. So, ne? Also da entsteht ja. Da entsteht ja auch so eine, ich meine, wir haben einen Haken hinter das Thema gemacht. Das, was wir mit 16 nicht machen wollten, haben wir halt mit knapp 40 nachgeholt. Das ging und das haben wir ausgelebt und gut, also wenn man es einmal gehabt hat, reicht es ja auch so, ne? Eine normale Entwicklung ist ja auch so. Man hat mit 16 die Pubertät, der Rest des Lebens ist gut, aber nee. Und das wäre jetzt natürlich deutlich schwieriger.
Okay. Muss kurz überlegen. Wir gehen da später nochmal drauf ein. Ich habe für die Folge, also für diese Episode darüber nachgedacht, welche Faktoren generell ein Ding sind. Und jetzt habt ihr schon gesagt, es ist körperlich, verändert sich vieles. Ne, der körperliche Zustand verändert sich. Das merke ich übrigens auch als 40-jährige Person. Das ist ein Unterschied zwischen 16 und jetzt. Aber in Bezug auf die DIS habe ich auch darüber nachgedacht, dass der zeitliche Abstand zum traumatischen Zeitraum jeweils ein anderer ist. Also die Gewalt, die ich erlebt habe, die hat mit Anfang 20 geendet und jetzt bin ich 40 und kann nächstes Jahr sagen, ich bin Anfang 40. Das heißt, der traumatische Zustand oder die traumatische Episode meines Lebens war die Hälfte meines Lebens. Ich habe jetzt dann nächstes Jahr genauso lange keine Gewalt in der Form erlebt, wie ich Gewalt erlebt habe. Und das ist ja anders als bei euch. Wie ist der Abstand da bei euch?
Naja, also ich kann nicht ganz genau sagen, wann es geendet hat, aber nehmen wir mal an, so mit Übergang zum Abi vielleicht, wäre so realistisch, also mit 16. Und jetzt, also weniger als ein Viertel, ne? Stimmt doch.
Ja.
Mathe. Aber irgendwann ist der Abstand so groß, dass es nicht so eine Rolle spielt. Also es spielt insofern eine Rolle, als dass wir mittlerweile wissen, dass einer, der tatsächlich tot ist, den einzigen, den wir auch hätten benennen können, also den wir benennen konnten, weil er für andere Sachen hinter Gitter gewandert ist, der ist jetzt tot. Aber macht das ja auch einen Unterschied? Wir hatten eh nicht das Ding uns da, naja doch, vielleicht hatten wir so ein bisschen gehofft, der kommt nochmal und sagt, ja, er war es oder so. Aber naja, dann ist es natürlich ja. So. Also das ist das Einzige, so der Abstand war schon immer im Prinzip sehr groß. Also wir haben die Diagnose mit Anfang 30 gekriegt. Also da war es für uns auch schon die Hälfte vom Leben. So die Situation, wo ihr jetzt seid, war ja mit uns dann Anfang 30. So, also es war immer unter diesem, es ist schon sehr lange her. Und das ist heute auch noch. Ja, also so im Allgemeinen sehr lange her, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass sich da jetzt groß was verändert im Abstand dazu. Aber für euch ist es ja anders offensichtlich.
Ja, für mich ist es insofern relevant, als dass ich mein eigenes Heilen und meine eigene Arbeit an mir, auch meine Verarbeitungsarbeit, damit im Verhältnis setze, weil ich das Gefühl habe, dass das passiert ist, hat mich so verletzt und so verformt, sag ich mal. Es hat mich so verrückt, dass es mein Leben beeinflusst. Und ich versuche ja aber, was dagegen zu tun oder ich versuche daran, was zu verändern oder okay zu machen, so. Und für mich hat es schon relevant, so ein bisschen im Blick zu behalten, wie viel Kraft das erfordert und wie viel Zeit es eben auch erfordert. Weil das war für mich am Anfang so, also ich war 16, als ich die Diagnose bekommen habe und ich hatte damals so im Kopf, naja, dann mache ich Therapie. Also das heißt, ich rede ein paar Mal drüber und dann ist vorbei und dann ist alles gut und ich kann das Leben, das mir mit Anfang 20 dann vielleicht, damals hatte ich ja so diesen, ja, wenn ich dann mein Abitur habe, / wenn ich mit der Schule fertig bin, dann habe ich den gleichen Stand wie alle anderen auch. Also die Leute, die das gleiche Alter haben wie ich. Ich hatte irgendwie immer die Idee, ich würde dann zurückgehen und mein Lebenspfad an sich würde sich nicht stark unterscheiden. Das tut er ja aber doch. Das tut er sogar erheblich. So, also so, ne? Was so Zeiten angeht, wann habe ich meine Ausbildung gemacht, wann bin ich ins Berufsleben gekommen und wie geht es mir dann damit und so. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so ein Gap von, ich bin irgendwie immer 10, 15 Jahre zu spät. Und das sind genau diese 10, 15 Jahre, die, ich habe ja 15 Jahre bei meiner Familie gelebt. Und ich habe immer noch bis heute so das Gefühl, dass ich diese 15 Jahre irgendwie kompensiere, also dass ich die immer hinterher bin. Sowohl was meine persönliche Entwicklung angeht, als auch was meine berufliche oder formale Entwicklung, so die Schritte irgendwie angeht. Und diese Rolle hat's irgendwie. Das ist so ein, vielleicht irgendwie so ein Verlustdenken. Das weiß ich nicht so genau. So jetzt gerade, wo ich mir Reden zuhöre, hat es ein bisschen was von Verlust aufrechnen. So, da muss ich noch mal hinfühlen, ob das auch wirklich so ist. Aber genau aus dem, so das ist so der Grund, weshalb das für mich so relevant ist, mir den Abstand auch klar zu machen.
Aber
Ne, in einer Therapiesitzung sagte meine Therapeutin, da haben wir über Psychiatrietrauma gesprochen, dann hat sie so randomly gesagt, naja, das ist ja jetzt auch 20 Jahre her. Und in meinem Gefühl ist es überhaupt nicht 20 Jahre her. Und woher weiß man überhaupt, wie fühlt sich etwas an, was 20 Jahre her ist? So, ne, das da so ein, das ist was, womit ich arbeite und was mich herausfordert gerade.
also wir haben ja beide im Prinzip die Diagnose vor ungefähr 20 Jahren gekriegt. Also im Prinzip ja ungefähr zur selben Zeit, nur dass ihr halt sehr, sehr, sehr viel jünger wart als wir. Aber wir leben jetzt so dieselbe Zeit mit der Diagnose. Und also für mich ist eher das der Punkt, wie lange das her ist, wie viel ich da geschafft habe. Also ich habe ja bis dahin relativ, also jedenfalls von außen betrachtet, ein normales Leben. Ich habe meinen Abschluss gemacht, ich habe Kinder gekriegt, geheiratet und war dann mit dem Studium fertig und dann und irgendwann brach halt alles zusammen so. Und das hat aber weniger was, also so diese Gap oder diesen Zeitraum zu erfassen, von dem ihr jetzt gesprochen habt. Das ist für mich eher der Zeitraum, seitdem ich, also dem alles zusammengebrochen ist und wir die Diagnose gekriegt haben. Und da haben wir definitiv richtig Zeit verloren. Also das, was ihr sagt, ja, das sind verlorene Jahre. Also, naja, verloren, ne? Also, wenn wir sie nicht gemacht hätten, wer weiß, wo wir denn heute wären. Und wenn wir das alles, die Kraft nicht aufgewandt hätten. Aber wenn wir das alles nicht gemusst hätten, weil es nicht passiert wäre, ja, wo wären wir denn jetzt vielleicht? So, keine
Genau.
Ahnung. Also, wie viel. Und da ist es für mich tatsächlich eine relevante Größe. Wie lange lebe ich jetzt schon bewusst damit? Und wie lange hat es gedauert, um überhaupt damit leben zu lernen und das zu akzeptieren und sowas alles? So, und da also, wenn wir davon ausgehen, das ist dann für uns auch ungefähr die Hälfte des Lebens so wie für euch, ne? Das ist dann ähnlich. Und das ist für uns tatsächlich eine relevante Größe. Nicht, wo es passiert ist, sondern an dem es sozusagen aufgeploppt ist oder keine Ahnung, ja.
Und ich finde, das ist so eine, so ein Aspekt oder so eine Achse von Alter. Je länger man lebt, desto länger kann man sich damit befassen.
Ja, siehst du.
Also ist ja irgendwie klar, ne? Desto größer wird dieser Zeitraum und desto häufiger hat man sich auch Gedanken dazu gemacht, desto häufiger hat man abgewogen, desto häufiger hat man darüber nachgedacht. Also ist ja auch einfach, das ist ja im Grunde das, woraus Reife ist und Reife entsteht und die, ja, eben dieser Lebenshorizont, von dem ich schon mal gesprochen habe, der mit Alter eben einhergeht. Ich habe im Zusammenhang mit dem Alter auch oft so ein, also für mich ist relevant auch gewesen, Verjährungsfristen für Taten und damit irgendwie auch meinen Rahmen oder meine Möglichkeiten, meine Gewalterfahrungen nach außen zu bringen und sie so juristisch anerkennen zu lassen und damit auch nochmal auf eine andere Art echt werden zu lassen. Und ich hatte. Ich hätte noch davon profitieren können, dass die Strafbarkeit von sogenannten sexuellem Missbrauch sich verändert hat. Die wurde angehoben in der Zeit, in der ich wirklich dann noch hätte Anzeige erstatten können. Also es hätte noch funktioniert. Damals ging es mir aber so schlecht, dass ich überhaupt nichts hätte beitragen können zu diesem Verfahren. Also ich hätte nur sagen können, ich bin davon überzeugt, dass es mir passiert ist. Ich habe hier diese Bruchstücke von Erinnerungen und ich könnte diesen und jenen Zeugen benennen oder beschreiben, wo hat die Person dann gewohnt. Dann hätte die Polizei die Leute ja suchen können. Aber ich hätte halt nicht, ich wäre nicht in der Lage gewesen, so kongruent auszusagen, wie das erforderlich ist für eine vernünftige Mitwirkung aufgrund meiner Erkrankung. Und heute beschäftigt mich das nach wie vor, dass ich, je älter ich werde und je mehr ich merke, dass da so viel Zeit zwischen ist, die ich brauche, um mich davon zu erholen oder um das einzuordnen, was da überhaupt passiert ist und zu verarbeiten, desto mehr auch negative Gefühle habe ich, wenn ich daran denke, dass ich damals hätte eine Anzeige erstatten können, dass ich damals für mich hätte einstehen können, aber nicht konnte, gerade weil die Störung so schwerwiegend ist. Das ist auch was, auch irgendwie eine belastende Seite am Alter. Also klar, ich könnte jetzt auch emotional irgendeinen Zauber machen und lass doch los, bla bla, lass es doch ziehen, aber das ist so massiv und so umfassend, dass das nicht möglich ist. Ich muss versuchen, das zu integrieren, dass es eben so ist, dass da dieser Stachel sitzt und dass ich weiß, ich muss nicht nur verarbeiten, dass es mir passiert ist, ich muss auch noch verarbeiten, dass ich es nicht so nach außen bringen konnte und mich juristisch oder öffentlich sozusagen einordnen konnte oder anerkennen lassen konnte. Und das ist also eine, wenn ich keine 30 geworden wäre, hätte ich mich damit wahrscheinlich nicht auseinandersetzen müssen oder nicht so lange. Ne? Jetzt werde ich älter und jetzt muss ich das machen, damit das Leben, das noch auf mich wartet, nicht totale Grütze wird oder total davon beeinflusst wird. Habt ihr solche Dinge auch?
Irgendwie war das, stand es für uns nie zur Debatte oder war nie in unserem Kopf, dass wir das, ich weiß nicht, wir haben es von Anfang an beiseite geschoben, dass wir das in irgendeiner Weise verifizieren oder rächen oder was weiß ich. Also erstens war es ja schon damals dann halt sehr, sehr lange her. Da war eine ganze Staatenumwälzung dazwischen. Es war irgendwie nie in unserem Kopf, dass das eine Option gewesen wäre. Und von daher ist es jetzt natürlich entlastend zu sagen, ja, so. Ne, also wir gucken eher hin, so wenn jetzt, also bei uns war auch so eine Geschichte mit einem Kinderkurheim. Damals, als wir die Diagnose gekriegt haben und Innenkinder da zum ersten Mal von erzählt haben, gab es davon überhaupt keine Geschichten, dass sowas passiert ist. Mittlerweile werden ganz viele Geschichten darüber erzählt. Und das ist für uns so ein Aufhänger zu sagen, ah ja, guck mal, das haben sich die Innenkinder, sage ich jetzt so, bestimmt nicht ausgedacht, haben sie es natürlich nicht ausgedacht. Ne? Natürlich immer die leise Hoffnung, dass vielleicht noch, ich meine, mein Vater lebt jetzt noch, meine Mutter, da ist es schon durch, so, aber das ist natürlich eine rege Hoffnung, dass es da nochmal irgendwie ankommt, wenn schon nicht der einzige Täter, der tatsächlich aus dem Familienumfeld verurteilt wurde, wenn nicht mal das mir geglaubt wurde. So, also von daher habe ich das irgendwie, spielt es für uns nicht so eine Rolle. Aber wenn ihr so sagt, dass es für euch wichtig ist, das auszudrücken, das, also da können wir schon mit connecten, aber da haben wir so andere Wege, ne? Also da, das drücken wir halt in, ich sag mal so ganz umfassend, in Kunst aus, so. Mhm. Ne? Aber die Beglaubigung, die passiert ja laufend, wenn irgendwelche Heime und selbst hoch angesehene Institutionen wie diese Unwaldschule oder so, ne? Also hallo, ein Kinderkurheim an der Ostsee in der DDR, why not? So.
Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, es unterstreicht auch nochmal die Wichtigkeit von Aufarbeitung.
Total.
So, was wir jetzt beide gerade beschreiben, ist ja, man hat als Betroffene sexualisierter Gewalt in der Kindheit ja genau zwei Möglichkeiten. Entweder man findet in der Zeit einen Erwachsenen, der einen hilft und unterstützt, oder man findet als Person in dem Alter bis Verjährung die Kraft und die Möglichkeiten, sich selbst und die eigene Erfahrung einem Richter glaubhaft zu machen. Und wenn keins von beiden funktioniert, dann geht ja nur noch solche Stellvertretung.
Ja.
Dann funktioniert ja nur noch, dann hat man gar keine andere Wahl, als sich zu gruppieren und sich so sichtbar zu machen, wie es eben die Betroffenen von Jugendwerkhöfen, von den Kurheimen, von den Schulen, von den Kirchen gemacht haben. Eine andere Möglichkeit gibt es dann gar nicht mehr. Wenn man das eben so braucht. Ne?
Ja.
Ja. Worüber ich auch nachgedacht habe, was auch krass ist, wenn man älter ist, und das ist so etwas, was ich gerade bei euch in eurem Leben so sehe, ihr seid einfach so lange so gut zurechtgekommen als Leute, die nicht wissen, dass sie viele sind. Also, ne, das ist sowas, eure Chancen, eure Diss so richtig schön einzufahren und in einer gewissen Weise ja auch, ich sag mal, krisenfest oder transformationsfest zu machen. Ihr seid Mutter geworden, ihr seid Ehefrau geworden, ihr seid Studentin gewesen in eurem Leben. Das sind ja so Rollen, die sich entwickeln, und da hat sich eure Diss ja mit eingefahren sozusagen. Man könnte das ist jetzt positiv formuliert gewesen, ne? Die negative Formulierung ist ja, die Erkrankung hat sich chronifizieren können, so. Und dann habt ihr mit 30 die Herausforderung gehabt, das alles zu hinterfragen oder überhaupt erstmal wahrzunehmen und dann zu hinterfragen. Die Chancen hatte ich nicht. Wie schätzt ihr das ein? Habt ihr das Gefühl, dass ihr da so einen Vorteil hattet? Ist es etwas, von dem ihr denkt, das war nur gut?
Also,
oder gibt es da auch Schattenseiten, die ich nicht so bedenke?
Also gerade im Kontakt mit euch haben wir da schon total viel drüber nachgedacht, was eine sehr frühe Diagnose wie bei euch für Vorteile hat und was aber auch für Nachteile. Ja, tatsächlich haben wir ja das war sicher im Nachhinein auch schon ein Albtraum, wie wir gelebt haben. Also nicht umsonst haben wir uns dann, ja, egal. Es war natürlich nicht lustig, aber wir haben das halt alles gemacht, und das ist natürlich auch identitätsstiftend. So, ne? Allein, dass wir drei Kinder haben, das sind halt auch total zwei Aspekte. Also ihr begegnet euer, wenn für euch denn, wenn ihr mal ein Kind habt, dann begegnet ihr dem aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Reflektiertheit. Wir haben unseren Kindern das natürlich volle Breitseite mitgegeben, einfach weil wir es nicht wussten. So, ne? Und als wir dann Traumabehandlung gemacht haben, und dann waren die Kinder waren Vorschulalter und Schulalter, und wir sind ja dann auch damals bevorzugt behandelt worden, was ich total sinnvoll finde, dass Mütter bevorzugt Plätze kriegen, weil die das ungebremst sonst weitergeben. Aber was haben wir in unseren Kindern damit angetan, ohne dass wir es wussten? So, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist immer offen sein und sagen, ja, so ist es. Aber ich meine, die sind alle drei in Therapie. So, vielleicht nicht, ja, so, egal warum, aber da haben wir bestimmt einen Anteil dran. So, und das ist definitiv was, wo ich mir im Nachhinein wünsche, ist, dass es eher aufgefallen wäre oder so. Aber auf der anderen Seite hatten wir halt natürlich dann auch ein anderes Umfeld. Also bei uns ist es aufgebrochen, als wir uns das erste Mal richtig doll verliebt haben und unser Coming-out hatten. Also zum ersten Mal gemerkt haben, da läuft was nicht rund in unserem Leben und wir das nicht wussten. Und als wir das erste Mal mit einer Frau zusammen waren, gemerkt haben, ah, okay, Männer sind es gar nicht. Und es war schon allein das war wie ein Schleier vorm Leben gerissen. Also hätten wir überhaupt nicht mit gerechnet. So, ne? Und schon das hat so viel aufgebrochen. Und das hatte dann zur Folge, dass der Rest dann halt auch noch aufgebrochen wurde. Ja. Aber ich meine, heute kann man sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, weil meine beiden Mädchen haben definitiv ausprobiert, Frauen, ihre Freundinnen zu küssen, um zu merken, ist es was für sie oder nicht, ne? Das war, also, ich meine, in was für einem engen Karton wir auch gelebt haben und leben mussten. Und als da mal ein Loch reingebohrt wurde, sozusagen durch dieses Coming Out, als Lesbe sozusagen, da brach dann ziemlich schnell in der Folge alles auseinander. Und natürlich, und auch da sind natürlich die Kinder wieder als erstes. Ich meine, wir haben uns dann von unserem Mann getrennt und haben das natürlich versucht, friedlich hinzukriegen, so, aber es ist einfach, ich meine, wir waren total im Umbruch. wir haben uns auch mit unserem Mann damals Hilfe gesucht, also Familienberatung, so, ne? Also wir haben schon die Kinder immer versucht, im Blick zu haben, aber haha, mach mal. Also wer voll in der Psychokrise ist und dann auch drei kleine Kinder im Blick behalten, naja, ja. So, ne? Also nee, da würden wir uns total wünschen, es wäre eher passiert. Aber was wäre denn? Hätten wir vielleicht die Kinder nicht, unseren Mann gar nicht kennen? Also keine Ahnung, ich weiß es doch einfach gar nicht. So, ja, ne? Und haben wir ja Kunst studiert, weil das für uns die Möglichkeit war, damit zu leben? Ganz sicher so, ne? Also wir hatten halt da immer einen Ausweg und alle haben sich immer gewundert, warum wir so furchtbare Sachen machen. Und ich habe mich auch drüber gewundert, aber das war definitiv das, was ich machen wollte und was raus musste. So, wenn ich mir heute die Sachen angucke, denke ich, ja, wunderst du dich? Da steht ganz groß drüber, das. Ganz ja, groß, so in Leuchtelettern steht über den Arbeiten das drüber. So, aber nur, dass immer mal so Leute in unseren Ausstellungen getriggert wurden und da nicht reingehen konnten. Das war irgendwie so, naja, aber weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also so, ne, ja, nicht lustig. Und ja, und andererseits genau, also wir haben halt alles das, was in den 15 Jahren, wo ihr hättet Abitur, Ausbildung, bla bla, das alles machen können, habt ihr halt schon Therapie gemacht, wir noch nicht. Und es hat Vor- und Nachteile. So.
Ja. Ja, also das ist ja auch nicht, es war ja auch nicht so, ich habe die Therapie gemacht und dann ging es mir Jahr für Jahr besser. So war es ja auch nicht.
Nein, so war es bei mir auch nicht.
Ich habe die Therapie angefangen und musste erst mal den Ausstieg irgendwie hin, die Trennung zu Menschen, die mir nicht gut tun, die mich ausgebeutet haben. Und das alles überhaupt erst mal zu verstehen und so, das war ja auch, das lief parallel zur Schule und
ja, ich meine, wir waren erwachsen, Druck. Wir konnten uns natürlich um effektive Behandlung kümmern, als wir irgendwie gerafft haben, was los war. Ihr wart 16. Das ist doch
ja,
so.
Ja, das ist auch so, im Nachhinein, ich habe damals ganz oft gedacht, es gab ja damals die Distanz und
ja, haben wir auch gelesen.
Auch Foren. Und ich habe ganz oft gedacht, okay, krass, sie haben voll die Schwierigkeiten, ihr Leben mit ihrem Beruf zu vereinen oder ihre Familie damit zu vereinen. Und ich fand die Probleme so überschaubar, weißt du, weil sie so häufig thematisiert wurden, habe ich das Gefühl gehabt, das waren ganz kleine Boxen. Und für mich als jugendliche Person war es halt eher, ich kann mir meine Therapeuten nicht aussuchen. Ich kann nicht wirklich mitentscheiden, wer mich wie lange und in welcher Form behandelt. Kann überhaupt nicht verifizieren, habe ich diese Störung überhaupt oder nicht. Also ich war auf so ganz anderen Ebenen ausgeliefert, aber nach außen hin war ich total versorgt.
Ja.
Das war also diese, ne, diese Spannung und gleichzeitig aber eben dann auch, war das für mich nicht eine Frage des Alters. So weit war ich noch gar nicht, so weit war ich noch gar nicht gereift. Für mich war das alles eine Frage von meinem Jetzt, meinem Hier und Heute. So dass ich mich dann oft auch unter anderen Menschen mit Dis ja einfach auch sehr berechtigt außenstehend oder außen vor gefühlt habe und nicht den Eindruck hatte, ich hätte viel gemeinsam mit den Menschen, die den Dis haben. Das hat sich erst geändert, als ich dann in das Alter kam, in dem ich Familie und Beruf und so Fragen nach einer Ausbildung oder nach Integration in den Arbeitsmarkt, als sie sich für mich außerhalb von so Zwangskontexten gestellt haben. Aber bis dahin hat sich das überhaupt nicht für mich ergeben, das so einordnen zu können. Und das war dann, ehrlich gesagt, auch, kam das erst mit dem Alter, Alter als Achse überhaupt mit einbeziehen zu können. So, das fing dann erst so an, als ich Mitte 20 war. Dann war ich aus dem Täterkontakt raus und das Jobcenter wollte mich in Arbeit bringen und konnte aber nicht. Und durch diesen Jobcenter-Circle of Sie müssen sich einfinden, sonst bekommen Sie kein Geld mehr. Und wenn Sie sich hier einfinden, dann müssen Sie sagen, was Sie wollen. Und ich weiß noch nicht mal, was ich wollen kann, weil ich überwiegend psychisch krank war und bin dann da immer rausgegangen mit, Sie müssen sich stabilisieren, Sie müssen gesund werden. Und dann irgendwann zu merken, okay, ich kann das auch selber bestimmen. Also ich muss nicht mich so leiten lassen von diesem Jobcenter-Circle und ich muss mich nicht leiten lassen von dem, was andere von mir wollen. Ich kann das selber bestimmen. Damit fing erst mein Erwachsenengefühl an, mit Ende 20. Und so Mitte, Ende 20 ungefähr. Und dann erst habe ich so diese Selbstbestimmungsgeschichte überhaupt wirklich gerafft. Und dadurch so ein Gespür gehabt von, warte mal, es hat sich was verändert. Es hat sich was ganz grundlegend verändert. Ich bin jetzt erwachsen und damit eben auch, ich bin gewachsen, ich bin gealtert. So. Ja. Jetzt können wir aber auch mal ein bisschen weitergehen und disspezifischer werden. Ich habe mich nämlich gefragt, was ist denn eigentlich so belastend daran, dass es überhaupt eine Diskrepanz gibt zwischen dem Alter der Inneren und dem Alter des Körpers? Also, was ist denn daran so schlimm, dass sich jemand in einem Körper, der 60 ist, wie 20 fühlt? Könnt ihr das ein bisschen erläutern?
Wo ist das Problem, wenn ich mich mit 20 anziehe, in Klamottenschrank greife und damit oder.
Ja, erklär's mir mal bitte. Also vielleicht so, als wäre ich 5.
Naja, wenn du 5 bist, dann weißt du ja, dass man vielleicht, wenn man ein 5-jähriges Mädchen ist oder so, dann hätte man vielleicht gerne ein Einhorn-T-Shirt und vielleicht Glitzer. Und Glitzerohrringe und vielleicht würde man auch gerne Töpfe haben. Oder was weiß ich, wenn es halt ein, also
Okay,
neunjähriger
also man
Junge.
möchte sich auf eine bestimmte Art kleiden.
Ja, genau. Auf eine bestimmte Art kleiden, sich auf eine bestimmte Art bewegen und bestimmte Sachen machen. So. Ne? Wobei man dann natürlich jetzt, also da wäre mehr möglich, als wir zum Beispiel zulassen würden, weil sich natürlich, wenn mehrere da sind, viele dann auch einfach bei 5-jährigen Sachen auch sehr langweilen. So. Also, das haben wir im Prinzip ganz gut im Griff, weil der rosa Jogginganzug ist halt zu Hause und dann geht es
Okay,
halt.
aber ja, ich verstehe schon, dass alle sich auf eine bestimmte Art ausdrücken wollen und irgendwie auch sein wollen und mit dem Körper sein wollen. Aber wo ist das Problem, wenn ihr das in einem 40-jährigen Körper tut? Also das, ich versuche gerade herauszufinden, ob das alles so eine Frage ist von Auffälligkeit oder von den Erwartungen, die man an Alter hat. Oder ob es so um so einen Schutzgedanken geht von, okay, wenn ich mich jetzt hier bauchfrei durch die, also ne, bauchfrei durch die Innenstadt begebe, dann gefährde ich mich auf eine bestimmte Art. Und das möchte ich verhindern. Also worum es dabei geht, wodurch entsteht diese Belastung?
Also ich glaube, es ist auf verschiedenen Ebenen. Also im Außen ist es natürlich ganz klar das Bild, also das, was wir selbst abgeben wollen, auf das wir uns geeinigt haben, irgendwie. Und wo dann halt vielleicht mal ein bisschen Spielkram dabei ist, ist okay. So. Also das ist das eine. Das zweite hat, glaube ich, auch was mit Kontrollverlust zu tun. Und das dritte hat was damit zu tun, dass viele Leute da sind, die echt ein paar andere Ansprüche haben als die, die 5-Jährige haben. So, also dass dafür auch Zeit sein müsste. Das sind jetzt drei Sachen. Aber das sind alles Sachen, die nicht unbedingt, also die ja eigentlich prinzipiell zutreffen. Also auf, wenn viele in Person sind, dass man sich halt irgendwie einigen muss.
Okay, also ist die Belastung eigentlich, wenn Innere sich nicht an diesen inneren Konsens halten wollen? Also ihr habt euch geeinigt, wie ihr nach außen wirken wollt, und dann sind da aber welche, die sagen, ist mir egal, ich will, was ich will und mach das jetzt auch. Das ist dann die Belastung?
Na, die Belastung ist der Druck, den das drunter zu halten. Also, dass es natürlich definitiv nicht geht, wenn wir draußen unterwegs sind. Also, jedenfalls ist es die klare Einstellung von denen, die vorne sind und die das Leben managen und die gerne die Kontrolle haben. Also, ich meine, man sieht ja Menschen, die, sag ich mal, altersunangemessen gekleidet durch die Gegend laufen und dann halt auch so gelesen werden. Naja, sind halt so, weiß ich nicht, in Bad Bevensen gibt es so eine Frau, die da immer ist oder so, ne? Weiß man halt, die
Ja.
lustig aussieht. Aber das ist ja nicht das, was unser Selbstbild
Also,
ist.
und es geht dann, und die wird dann weniger ernst
Ja, die wird
genommen oder wird
definitiv
für so
nicht
eine
ernst
Spinnerin
genommen.
gehalten.
So. Das ist halt so
Ja.
die. Na, das, also früher auf den Dörfern oder so, das ist, naja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das weißt du, die komisch aussieht, die die Haufen bunter Bänder hat. Also man kann so in der, man kann natürlich so in der Welt sein. So, aber das hat natürlich ein ganz bestimmtes, wenn wir mit diesem fünfjährigen Ich draußen sind, dann sind wir, werden wir als Anführungsstriche ganz groß hier als verrückt abgestempelt. So. Nein, das wollen wir nicht. So, das ist ganz klar. Also das ist
okay, also ist das Problem eigentlich, dass das nicht alle so machen? Also dass nicht alle so in Anführungsstrichen bunt und quer und was weiß ich, wie komisch, kindlich vielleicht angezogen sind. Weil wenn das alle machen würden, dann wäre es ja überhaupt nichts Besonderes mehr und dann würde auch keiner mehr denken, oh, was ist denn da los?
Ja, das stimmt einerseits und andererseits ist es trotzdem so ein Ding von Kontrolle behalten und sich nicht der Unberechenbarkeit von kleinen Kindern aussetzen wollen und natürlich dann auch nicht den Horizont haben. Also in Panik auf dem S-Bahnhof stehen und nicht wissen, wo man hin soll.
Ja.
Ne, das hat jetzt wenig mit Kleidung zu tun und fällt auch nicht groß auf. Aber es fühlt sich richtig scheiße an. Handy nicht bedienen können, irgendwie keine Peilung haben beim Umsteigen, weil irgendwas war. Nee, das nicht. Und das sind dann halt so vielleicht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ist das Element, was Scham auslöst, oder was daran schamhaft sein kann, 20 in einem 40-jährigen Körper zu sein, dass man nicht alles kann wie jemand, der 40 ist?
Also konkret 20 in einem 60-jährigen Körper zu sein, ist vielleicht noch okay. Aber 10 oder 5 in einem 60-jährigen Körper zu sein und dann draußen zu sein, ist nicht okay. Also 20 ist ja noch so, naja, weißt du, gerade in Berlin, who cares? So.
Okay, also ja genau, in Berlin ist das Klamottenthema vielleicht gar nicht mal so ein Problem,
nee.
Aber dann schon eher so ein, das Fähigkeitenthema.
Ja, und das ist bei 20 halt noch nicht so, also 20 finden sich auf dem S-Bahnhof zurecht, kein Ding. So, ne, darunter wird es dann wirklich unpraktisch. Wenn man jetzt mal nochmal davon ausgeht, dass dann auch alle mitgekriegt haben, also auch die 20-Jährige weiß, wohin wir wollen und so, ne, da, aber das ist ja nochmal ein anderes Ding.
Ja.
Für euch, wie ist es bei euch?
Das hat sich verändert. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich sehr jung war, als ich meine Wechsel noch überhaupt gar nicht kontrollieren konnte. Und in einem Alter war, in dem allgemein erwartet wurde, dass ich wechselhaft bin, denn ich war ein Teenager. Ein Teenager in der Klapse. Also irgendwie entspannter konnte es in der Hinsicht irgendwie gar nicht sein, so grundsätzlich. Aber ja, ich hatte natürlich das Problem, dass mein Trauma noch nicht so lange her war, mit 16, und ich dann eben nicht zu einem Fünfjährigen unbedingt gewechselt bin, sondern zu einem Baby, also in so einen komplett unselbstständigen Zustand. Und das dann halt auch in einer Tagesphase, die traumaassoziiert war. Also es war dann eben abends, nachts, Schlafenszeit, beim Einschlafen, dass ich auch wirklich so geweint habe und auch nicht anders als babyartig beruhigt werden konnte, sozusagen. Und das war natürlich, das hat natürlich eine ganz andere Peinlichkeit als heute, wenn ich merke, ich wechsle zu einem 8-Jährigen. Also das war belastend und das war auch wirklich auf so eine Art belastend, die ganz viel von meinem Vermeidungsverhalten heute begründet. Also ich erinnere mich da noch gut dran, dass ich mich auf eine ganz spezifische Art total entmachtet gefühlt habe und auch entblößt gefühlt habe vor den Pflegekräften, die alle gut darauf reagiert haben. Also es war überhaupt kein Problem. Die haben mich nicht lächerlich gemacht. Die haben mich dafür nicht irgendwie abgewertet oder gar nichts. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich hatte da wirklich eine gute Pflege einfach und ein offenes Team. Die waren ja generell einfach offen und freundlich und so, egal egal wer ich war, so, also egal welche Anteile eben da waren und mitbestimmt haben, die waren alle irgendwie immer willkommen. Aber ich weiß noch, dass ich gerade, weil ich eben 16 war, war mir das schon sehr wichtig, dass ich selbstständig bin und autark und dass ich niemanden brauche und dass irgendwie ich schon eigentlich in Wahrheit klarkomme, bis auf diese klitzekleinen Problemchen. So, ne? Also das ist einfach Pubertät. Dieses Autonomiebedürfnis, das ich da hatte, einfach ganz natürlich aus meiner Reife heraus, clashte dann natürlich doppelt. Zum einen ist es die Krankheit, die mir die Kontrolle über mich genommen hat, und zum anderen die Art, wie ich dann gesehen wurde und wahrgenommen wurde. Also diese Leute haben gesehen, dass ich ein verletztes oder verletzliches Kind war und auch bin irgendwie. Und das war tatsächlich, also es war damals wirklich sehr belastend. Und heute ist es noch immer so, dass ich irgendwie auch nicht an den Punkt komme, dass ich sowas habe wie ihr. Also es liegt aber auch irgendwie daran, dass wir so schlecht einschätzen können, was für ein Bild wir bei anderen auslösen oder wie wir auf andere Leute wirken. Das kriege ich einfach nicht gut hin. Ich weiß, was ich will, also ne, ich will ernst genommen werden und so, aber ich weiß nicht, mit welchen Gesten oder mit welcher Kleidung oder mit welcher Art sprechen man das unbedingt erreicht. Das kriege ich immer nicht so gut hin. Und es ist mir ehrlich gesagt auch, häufig muss ich daran erinnert werden, dass das in bestimmten Situationen was ist, worauf ich achten muss. So, also, ne, so, ich würde mir halt einfach, wenn ich einen Glitzertop finde, das mir gefällt, dann ziehe ich das einfach an. Also, ich mache das einfach, weil ich es schön finde. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das an ein Alter gebunden sein könnte. Das kann daran liegen, dass ich eben erst 40 bin und nicht 60 und dass ich nicht so aufgewachsen bin wie ihr. Also mein 40 Jahre alt sein war ja auch ein anderes als eures. Aber es ist einfach auch nicht in meinem Kopf. Es ist einfach da nicht so da und nicht so relevant. Das heißt, wir haben nicht so ein inneres Regiment, was ziehen wir an und was nicht, sondern eher so, in welcher Klamotte kriegen wir nicht die Krise? So, weil es sensorisch irgendwie schwierig ist oder weil die Essstörung so angetickt wird, so.
Wisst ihr, wir haben, bevor wir hier auf Aufnahme gegangen sind, haben wir uns über Friseur unterhalten und da habt ihr gesagt, wenn ihr beim Friseur seid und ihr wollt nicht reden, dann fragt ihr die Friseuse, wie es denn jetzt eigentlich für sie ist. Ist es nicht leichter für sie, nicht zu reden, und dann halten wir doch die Klappe? Und für mich war das so ein, das kann man machen. So, und da spiegelt sich genau aber dieses wieder. Also, das würde uns jetzt haben wir es im Hinterkopf, wir werden es mal ausprobieren, mal gucken. Aber wir sind auf der einen Seite so darauf geeicht, nach außen halt kontrolliert und Anführungsstriche normal rüberzukommen, dass uns sowas im Leben nicht einfallen würde. Und ihr geht da ganz anders und so relativ locker mit um. Und es hat ja auch einen totalen Vorteil. Also wir sind immer und wissen ganz genau, was wir wann. Also wir haben mittlerweile ein sehr eingeschränktes Repertoire an Sachen, die einfach so aufs Image getrimmt sind und wo wir halt nicht groß drüber nachdenken, die irgendwie alles so ein bisschen abdecken und selten mal, dass wir da ausbrechen und es gibt unser Kleiderschrank auch gar nicht mehr her, einfach weil wir damit total viel Kraft sparen. Aber wir wissen ganz genau, was wir da machen. Also da ist nichts mit loslassen oder auch dann ziehe ich mal einen Glitzertop an. So. Ne? Ja, aber bei dem Friseur ist es ja total gut, was ihr macht. Dann denke ich, ja.
Ja, aber es hat ja auch einen Grund, weshalb ihr vorher dachtet, bis zu diesem Zeitpunkt, es ist gut, das nicht zu tun.
Ja.
Und da fällt mir nicht mal irgendwas ein. Ich weiß aber, dass mein Mann zum Beispiel, wenn wir mit anderen Leuten zu tun haben, dass dem sowas auffällt und er dadurch auch, also er reagiert darauf. Manchmal mit Belustigung, weil er so einen Moment hat von, ach ja, so geht das auch.
Wie jetzt auffällt, dass ihr was sagt, sowas wie beim Friseur oder wie?
Ja, genau, okay. Irgendwas, was im Allgemeinen unkonventionell gilt. Oder ne, wo was für ihn unkonventionell ist, aus genau dem gleichen Gedanken heraus von, das macht man doch nicht. Und ich mache das einfach, weil ich denke, das ist logisch. Also ich möchte was wissen, dann muss ich fragen. Aber dann gibt es ja dann noch diese Ebene von, du wirst dadurch zu jemandem. Genauso wie die Frau, die sich so verrückt in Anführungsstrichen anzieht, die wird ja dadurch in der Wahrnehmung anderer Leute zur verrückten, crazy Frau. Einfach, weil sie die Konvention nicht einhält.
Ja.
Und das ist sowas, da muss ich erinnert werden. Da muss ich auch drauf gestoßen werden, das muss mir erklärt werden. Aber dadurch, dass ich irgendwie immer so ungewollt oder immer wieder so ungewollt in diese unkonventionelle Rolle komme, habe ich auch ganz oft das Gefühl, ich habe nichts zu verlieren. Oder es gibt irgendwie auch nichts. Ja, dann braucht es auch kein Thema sein, weil dann ist ja eh auch zu spät. Also ja. Wenn ich sowieso schon als unkonventionell eingeordnet werde, naja, mein Gott, dann kann ich es auch reiten. Und dadurch habe ich weniger Belastung. Das macht aber die Stereotype nicht weg, diese Altersstereotype. Und das verändert ja auch die Erwartungen an sich selbst. Also diese Idee von, ich könnte bei anderen genau den Eindruck hinterlassen, den ich will. Das ist bei mir weg.
Hm.
Also diese Idee davon, dass ich das könnte, das bringe ich gar nicht mehr mit rein. Und das hat dann weniger mit meiner Haltung zu meinem Alter zu tun oder mit meiner Vorstellung davon, wie ich mich in meinem Alter verhalten sollte, als mit meinem Erfahrungshorizont. Also mit dem Alter, in dem ich jetzt schon ständig Konventionen breche. Ungewollt. Einfach, weil ich da reinstolpere sozusagen. Und das verändert natürlich auch mein Verhältnis zur Scham. Also wenn ich so das Thema Scham überhaupt anfasse, dann geht es immer um mich als Person. Dann habe ich immer so ein Entschuldigung, dass ich überhaupt da bin. Entschuldigung, dass ich Raum einnehme, dass ich atme, dass ich lebe, so, ne? Und das ist ja total generalisiert. Da geht es ja um meine Existenz. Da geht es überhaupt nicht darum, sorry, dass ich mich falsch ausgedrückt habe, sorry, dass ich an was nicht gedacht habe oder wie auch immer, dass ich Konventionen breche oder so. Das ist nicht so diffizil. Und daraus kommt dann eben auch dieses schamlose sich jugendlich anziehen oder irgendwie so. Etwas, was bei euch jetzt von dem, was ihr erzählt habt, das klingt für mich nicht so, als wärt ihr da so schamfrei.
Ich weiß gar nicht, ob Schämen das richtige Wort ist oder ob es nicht einfach immer und immer und immer wieder um Kontrolle geht. Das Bild zu kontrollieren und also ich meine, wir reiten auch auf der unkonventionellen Schiene sowieso, ne? Also berufsmäßig als queere Person, also so und legen aber immer, immer, immer drüber, aber im Ernstfall nimmst du mich ernst hier, so. Und ja, ich kann es gar nicht so genau, ich habe gerade so diese Idee gehabt. Also wir beide wären ja nur im Allgemeinen, also Intelligenz spricht man uns eher nicht ab, dir sowieso nicht, aber mir auch nicht. Und von daher kann man sich natürlich auch andere Sachen leisten. Nee, ich weiß nicht. Schneiden wir vielleicht raus, ist irgendwie.
Das gehört zu den ableistischen Erwartungen, die auch.
Ja, total. Genau, da habe ich, ne, auch drüber so nachgedacht, als ich jetzt im Vorfeld dieses, dass ihr euch ganz klar als behinderte Person definiert. Und ich meine, also ehrlich, wir sind nicht weniger, also oder egal, aber es würde uns im Leben nicht einfallen. So, also wir tun ja alles dafür, so nicht gelesen zu werden. So. Na. Und das ist definitiv ableistisch und selbst gegenüber, klar. Wahrscheinlich.
Naja, es gibt ja Ableismus in verschiedenen Richtungen. Es ist ja auch, wenn du die Erwartung hast, eine 20-jährige Person findet sich auf dem S-Bahnhof zurecht und eine 5-jährige aber nicht. Das ist auch ableistisch. Aber das ist eine Einschätzung, die erforderlich ist. Oder das sind einfach so Pi mal Daumen Erfahrungswerte auch. Man weiß, dass man, wenn man eine 5-Jährige auf den Hauptbahnhof stellt, dieses Kind eine ganz andere Situation hat als eine 20-Jährige oder eine 60-Jährige Person.
Und dass das 5-Jährige Kind unbedingt Hilfe braucht. Also sollte man
genau.
schon.
Aber man könnte ja auch, Und das ist eben so mein, so bin ich aufgewachsen und so ist meine innere Haltung, dass man das nie voraussetzen darf. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, dann macht es überhaupt keinen Unterschied, wer vorne ist. Da reicht es, dass ich überreizt bin, dann komme ich auf dem Bahnhof auch nicht mehr zurecht. Auch nicht auf Bahnhöfen, wo ich ganz oft schon war und wo ich eigentlich gar keinen Stress habe oder so. Es gibt einfach Situationen, in denen ich die Dinge von jetzt auf gleich nicht kann.
Das Einzige, was sich in der Situation verändert, sind meine Möglichkeiten, meine Schwierigkeiten oder die Barrieren, die mir Dinge erschweren, sichtbar zu machen. Und das verändert sich natürlich je nach Erwartung an das Alter, in dem ich bin oder dass mir zugetraut wird. Die Antwort fremder Menschen, die einen nicht kennen, verändert sich ja einfach mit deren Erwartung an das Alter und das Kompetenz- und Fähigkeitenlevel des jeweiligen Alters. Und da kann ich dann letztlich nicht viel mehr machen, als diese Erwartungen zu berichtigen oder zu ergänzen mit Erfahrung oder zu berichtigen mit der Erfahrung dieses Moments. Nämlich, ja, ich bin in dem Alter, in dem die meisten Leute sehr gut sich noch überall zurechtfinden und körperlich fit sind, aber ich jetzt akut in diesem Moment tue es eben nicht. Und das ist die Realität. Das ändert ja aber an meinen Wünschen und Zielen und grundsätzlicher Fähigkeit auch nicht. Nur weil ich es jetzt akut nicht in der Zeit schaffe, wie es allgemein möglich ist, heißt es nicht, dass ich es nicht über einen ganz langen Zeitraum doch hinkriege, wenn ich genug dran arbeite oder immer dranbleibe oder genug Regenerationszeit habe. Und ich glaube, das ist so etwas, was man, oder das ist so ein Bereich, der für Menschen, die viele sind, einfach sehr schwer ist. Also ich kenne nur sehr wenige viele, die gerne in die Konfrontation gehen, vor allem in eigener Sache konfrontierend zu sein. Das ist ja etwas, wo man Ängste konfrontieren muss, Trauma, Wahrheiten übergehen muss und so weiter, Lernerfahrungen überschreiben muss und sich eben für sich einsetzen muss. Und ich glaube, das ist etwas, woran man ganz gut tut, wenn man das eben schon kann, wenn man jünger ist, weil es dann leichter ist, wenn man älter ist und tatsächlich auf Pflege angewiesen ist, auf Unterstützung im Haushalt angewiesen ist, einfach aufgrund des Alters, dass der Körper nicht mehr alles kann, nicht mehr alleine alles schafft. Ja, ich glaube, dass man einen Konfliktpunkt im Leben weniger hat, wenn man das schon übers Leben lang übt. Nicht zu denken, man selbst wäre irgendwie komisch oder falsch, wenn man etwas nicht kann oder nicht so gut kann. Und auch, wenn man als Mensch, der vieles oder alles erwartungsgemäß kann, sich immer wieder mal klar macht, ja, das ist meine Erfahrung, alles immer zu können, aber das ist nicht die Erfahrung und nicht die Lebenswelt aller Menschen. Und sich immer wieder offen dafür zu halten, neue Erfahrungen zu machen, auch mit anderen Menschen, mit dem Fähigkeitenlevel anderer Menschen. Und sich das immer wieder bewusst zu halten. An dieser Stelle, die dann doch bemerkenswerterweise recht allgemeingültig ist, ist mein Mikrofon kaputt gegangen. Das ist uns in über 10 Jahren, viele seien auch noch nicht passiert, dass uns ein Stückchen einer Folge so verloren gegangen ist. Wir werden die letzten Fragen, die wir uns zu dieser Episode gestellt haben oder zu diesem Themenkreis haben, vielleicht nochmal aufgreifen in einer späteren Folge. Vielleicht gibt es ja ältere viele, also älter heißt die 50 überschritten. Ich finde 50 irgendwie so eine, das ist nicht die gute Grenze. So, wer älter als 50 ist und Lust hat, vielleicht auch nochmal zu dem Thema zu sprechen mit Felice und mir. Oder vielleicht auch noch jüngere viele. Vielleicht können wir ja da so ein Ding draus machen, eine ganz große Folge zum Thema Alter und Erfahrung. Fände ich ganz schön. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch meldet über unsere Webseite vielesein.org. Da gibt es zugegebenermaßen etwas versteckt, aber unter jedem Beitrag, unter jeder Folge, jede Folge Viele Sein ist ein Beitrag. Und unter diesen Beiträgen gibt es eine Kommentarspalte. Und dort könnt ihr euch melden. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an h.c.rosenblatt podcast@online.de, um euch bei uns zu melden. Vielleicht bekommen wir mal eine Sondersendung hin mit Gästen. Das würde ich sehr schön finden. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit. Eine mit Ventilator, auch wenn sie nicht gut ist, mit Ventilator oder Klimaanlage vielleicht auch. Bisschen Erfrischung und Erholung. Bis zum nächsten Mal.